Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Freibäder assoziieren viele Menschen eigentlich mit Erholung, mit Abkühlung. In diesen Wochen wird aber besonders viel über steigende Gewalt, verbunden sogar mit Polizeieinsätzen, in Freibädern diskutiert. Nach einem solchen Vorfall vergangenen Freitag werden in Düsseldorf jetzt scharfe Konsequenzen gezogen. Unter anderem herrscht dort jetzt eine Ausweispflicht. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Kollegen in Düsseldorf. Die angespannte Wohnungssituation in vielen Teilen Deutschlands ist immer wieder ein Thema bei uns. In einer Reportage porträtieren wir gleich eine Berliner Hausgemeinschaft, die selbst nach einem Investor mit Herz sucht, um in den alten Wohnungen bleiben zu können. Und wir starten eine neue Themenreihe. Es geht um Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Und wir beginnen mit einem durchaus kuriosen Beispiel aus Bayern. Die Hitzewelle der vergangenen Woche ist in den meisten Gebieten abgeklungen. Viele Menschen hatten bei Temperaturen um die 40 Grad Celsius oder mehr, zum Beispiel in Freibädern, Abkühlung gesucht. Doch genau das sind mittlerweile Orte, an denen es vielen Besuchern keinen Spaß mehr macht. Denn es häufen sich Fälle von Gewalt und Schlägereien in Freibädern, auch in diesem Sommer. Düsseldorf reagiert deshalb jetzt mit einer Ausweispflicht in einem seiner Freibäder und es soll eine Videoüberwachung geben. Darüber können wir jetzt mit dem Kollegen Thomas Carlus sprechen. Herr Carlus, was erhofft man sich von diesen Maßnahmen?
Also diese Ausweispflicht, die Sie angesprochen haben, die soll zunächst einmal die potenziellen Unruhestifter abschrecken. Zum anderen können die Ausweise mit der Hausverbotsliste des Schwimmbads abgeglichen werden. Da stehen momentan 20 Namen drauf. Und schließlich geht man so sicher, dass im Falle von erneuten Ausschreitungen auch jeder einen Ausweis dabei hat, sich dann also auch legitimieren kann. Es sind auch noch andere Maßnahmen beschlossen worden heute vom sogenannten Sicherheitsgipfel, das waren Vertreter von Stadt, von den Bädern, von der Polizei, Ordnungsamt und so weiter. Die Zahl der Sicherheitskräfte im Bad soll erhöht werden und jeder Badegast bekommt ab sofort ein Bändchen beim Einlass. So soll verhindert werden, dass ja eben Leute ungebeten über die Zäune kommen. Und schließlich, Sie haben es angesprochen, soll das Bad auch Video überwacht werden. Ein Online-Ticketsystem, wie es Oberbürgermeister Thomas Geisel noch am Wochenende vorgeschlagen hatte, das ist für diesen Sommer erstmal vom Tisch, dafür fehlt einfach die Zeit.
Die Rede ist ja von dem Freibad, das Rheinbad heißt in Düsseldorf. Wir haben es angesprochen eingangs, vergangenen Freitag gab es dort Vorfälle, die zu diesen Konsequenzen jetzt geführt haben. Was genau ist da passiert, wenn wir da mal zurückblicken?
Eine größere Gruppe von aggressiven Jugendlichen soll lautstark eine Rutsche geentert haben. Außerdem sollen die jungen Leute das Badpersonal beleidigt und auch bedroht haben. Über die Nationalität der Jugendlichen gibt seitens der Polizei noch keine konkreten Angaben. Auch die Security-Mitarbeiter, die nach den ersten Ausschreitungen Ende Juni extra engagiert worden waren, die konnten die Lage offenbar dann nicht wirklich entschärfen. Und um diesen Konflikt nicht noch weiter eskalieren zu lassen, räumte dann die herbeigerufene Polizei das komplette Gelände. 1500 Badegäste mussten dann das Bad verlassen. Ob diese Räumung aber tatsächlich notwendig war, darüber gibt es verschiedene Darstellungen. Ein Augenzeuge, mit dem wir gesprochen haben, schildert die Ereignisse weitaus weniger brisant. Der Düsseldorfer Tim Fliege hatte zwar gesehen, wie die Jugendlichen die Rutsche gestürmt hatten. Für die Räumung des Bades hatte er aber kein Verständnis.
Nee, das habe ich wirklich nicht verstanden, weil zwischen dieser Aktion mit der Rutsche und der tatsächlichen Räumung lag auch über eine Stunde. Also alle Badegäste dachten halt, diese Aktion mit der Rutsche ist jetzt abgeschlossen. Dann gab es immer wieder eine Diskutiererei mit den Bademeistern. Und auf einmal ist dann die Polizei da aufgetaucht. Das hat auch keiner mehr verstanden. Die Polizei ist dann auch erst wieder rausgegangen. Und dann kam auf einmal die Durchsage, alle raus. Und zu dem Zeitpunkt war es halt total ruhig. Weitere Zwischenfälle gab es da gar nicht.
Kann also sein, dass da ein bisschen überreagiert wurde.
Und welche Reaktionen gibt es jetzt auf diese heute angekündigten Maßnahmen?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Reaktionen. Die etwas liberaleren Politiker sagen, Ausweispflicht muss das sein, Datenschutz etc. Andere, die eher so dem konservativen Flügel zuzuordnen sind, äußern sich da durchaus wohlwollend und sagen, ja, Ausweispflicht macht Sinn. Es hat keiner was zu verbergen, der in ein Schwimmbad geht. Also da gehen die Meinungen auch durchaus durcheinander.
Und wie sind die Meinungen zu dem Aspekt der Herkunft, der mutmaßlichen Herkunft der Störer sozusagen vom vergangenen Freitag? Wie wird darüber diskutiert in Düsseldorf?
Ja, sehr kontrovers natürlich. Es gibt in der öffentlichen Diskussion verschiedene Meinungen. Das scheint ganz, ganz viele zu beschäftigen, wenn man mal einen Blick in die Social Medias wirft. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim, hatte hier in einem Interview auch gesagt, dass Vorkommnisse wie in Düsseldorf seit einigen Jahren stark angestiegen seien. Und das liege unter anderem an den Flüchtlingen. Solche Aussagen sorgen natürlich in den sozialen Netzwerken für erhebliche Diskussionen. Viele sehen ihre Vermutungen bestätigt. Andere sagen, halt mal den Ball flach, das muss erst noch belegt werden. Denn es gibt in der Tat keine Statistiken, die das belegen. Denn das Schwimmbad als Tatort, das wird in den offiziellen Kriminalstatistiken überhaupt nicht geführt.
Und gibt es Statistiken, gibt es Erhebungen zur Gewalt in Freibädern in Nordrhein-Westfalen insgesamt in diesem Sommer oder vielleicht auch verglichen mit den vergangenen Jahren?
Also ganz ehrlich gesagt, die gibt es nicht. Es gibt Beispiele von Vorkommnissen dieser Art in anderen Städten. Wenn man die Medien durchstöbert, dann findet man schon einiges, was da vorgefallen ist. Ich habe mal ein paar rausgesucht. In einem Bad in Essen zum Beispiel hat eine Gruppe junger Männer zwei Bademeister und ein junges Mädchen attackiert. Auch dort hat die Stadt übrigens dann die Zahl der Sicherheitsleute inzwischen verdoppelt. In Bielefeld wurde ein Mann attackiert, der eine Frau verteidigen wollte, die verbal belästigt wurde, und den Haltern am See lieferten sich Dutzende von Badegästen eine wüste Schlägerei in einem Imbissstand. Da sollen sogar Tische und Stühle geflogen sein. Ob das alles natürlich Einzelfälle sind oder ob sich ein Trend daraus ableiten lässt, das ist schwer abzuschätzen.
Informationen und Einschätzungen aus Düsseldorf für uns von Thomas Carlos. Besten Dank. Kaum einer Stadt sind in Deutschland die Mieten zuletzt so rasant gestiegen wie in Berlin. Ob der beschlossene Mietendeckel der Landesregierung Abhilfe schafft, das wird sich noch zeigen müssen. Ein Aspekt der Berliner Wohnungsproblematik ist aus Sicht von Mietern auch immer wieder der Wechsel von Hauseigentümern, wonach Mieter dann häufig ihre Wohnungen verlassen müssen. Im Stadtteil Friedrichshain droht einer ganzen Hausgemeinschaft derzeit ein solches Los. Sie suchen deshalb auf eigene Faust einen, wie sie es nennen, Investor mit Herz. Manfred Götzke hat mit diesen Menschen gesprochen.
Ich habe diese Wohnung das erste Mal betreten 1965, da hier meine zukünftigen Schwiegereltern lebten hier. Die sind am 15. Juni 1953 eingezogen.
Annette Hitzigrad führt durch ihre Dreizimmerwohnung im vierten Stock des Mietshauses am Strausberger Platz Nummer 12. Im großen Holzregal im Esszimmer stehen neben einigen Klassikerbänden Porzellankatzen, Glasfischchen und Zierteller. Alles wohl aufeinander abgestimmt.
Was hier in der Schrankwand ist, Erbstücke meiner Eltern, Geschenke.
Das
ganze Porzellan.
Es ist eine Wohnung voller Erinnerungen aus einem langen Leben. Seit 1965 war sie fast täglich hier, um ihren zukünftigen Mann zu besuchen. 1980 ist sie mit ihm dann selbst eingezogen. Dass sie bald möglicherweise raus muss, sie kann es immer noch nicht so ganz fassen.
Und es würde mein Herz bluten, wenn ich hier aus der Wohnung raus müsste.
Nur alte Familienfotos von ihrem verstorbenen Mann hat die Dame hier nicht hängen. Das würde der 74-jährigen Rentnerin zu sehr wehtun, erzählt sie, wenn sie mir noch ihren geliebten Balkon zeigt.
Ich denke, wenn jemand so lange hier in der Wohnung wohnt und die Wohnung mit so vielen Erinnerungen teilt, möchte man hier alt werden und mit den Füßen zuerst hinausgetragen werden und nicht von alleine gehen müssen.
Nach der kurzen Führung gehen wir zwei Etagen runter, in die Wohnung der Dornbuschs. Hier treffen sich an diesem Juliabend die Hausbewohner zur Krisensitzung.
Also der aktuelle Stand ist, dass die Berliner Zeitung den Artikel in Arbeit hat.
Wie so oft seit vor 2 Monaten ein Brief ihrer Vermieter im Kasten war, dass ihr Haus verkauft wird und sie sich bereithalten sollen für etwaige Wohnungsbesichtigungen.
War für mich erstmal ein Schock. Immer wenn ich so gesehen habe, die Plakate und die Spruchbänder, die in der Karl-Marx-Allee hingen, da habe ich gedacht, die Armen. Wir wähnten uns in Sicherheit und habe gedacht, naja, eine Eigentümer-Erbengemeinschaft, die wollen nur ihr Geld, wir zahlen pünktlich unsere Miete.
Ach so, das ist die Begehung. Ne?
Bei Kaffee und kühlem Wasser diskutieren sie, was sie noch tun können, um zu bleiben. Es ist eine ziemlich bunte Mischung, die sich um den ovalen Glastisch zusammendrängt. Rentnerinnen, die wie Annette Hitzigrad schon ewig hier leben, junge Managerinnen und Studenten. Und Silvia Dornbusch, bei der sie wie immer zusammensitzen, weil sie im Rollstuhl sitzt und deshalb meist zu Hause ist.
Und das organisieren kann, weil die meisten sind berufstätig. Und somit sammle ich alles und verteile das und ja, versuche das Ganze zu organisieren.
Das Mietshaus am Strausberger Platz liegt direkt an der Karl-Marx-Allee, der Prachtstraße mit ihren stalinistischen Zuckerbäckerbauten. Dort waren die Mieter vor einigen Monaten ebenfalls von einem Verkauf bedroht. Der Eigentümer wollte mehrere hundert Wohnungen verkaufen, an denen Berlin verhassten Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Nach monatelangem Protest kam der Bezirk dem Konzern zuvor, kaufte 670 Wohnungen auf, für mutmaßlich 4.000 Euro den Quadratmeter. Der regierende Bürgermeister sprach von einem ersten Schritt, damit sich Berliner das Wohnen in der Stadt weiterhin leisten können.
Wir stehen zwar unter Denkmalschutz, aber das ist eben kein Milieuschutz.
Die Mieter hier haben davon nichts, erzählt Madeleine Brückner. Denn das Land kann sein Vorkaufsrecht nur in sogenannten Milieuschutzgebieten ausüben. Ihr Haus liegt aber direkt an der Grenze.
Also das war das Erste, was ich natürlich gleich geprüft habe, nachdem ich das Schreiben hatte im Briefkasten. Ja, und dann habe ich natürlich erkannt, okay, kein Milieuschutz. Und dementsprechend wusste ich eigentlich sofort, die Politik wird uns wahrscheinlich hängen lassen.
Jetzt suchen Sie also selbst nach einem neuen Käufer. Freundliche Mieter suchen Investor mit Herz, nennen Sie Ihre kleine Kampagne. Anders als die vielen anderen Berliner Initiativen, die mit Protestkundgebungen und Plakaten gegen Mieterhöhung und Verdrängung kämpfen, suchen sie also selbst ihren Nachvermieter, der auch an seine Mieter denkt.
Ein freundlicher Investor, der nicht nur auf Rendite aus ist, der nicht sofort Mieterhöhung macht und der im Grunde auch fest im Vertrag schreiben würde, dass keine Eigenbedarfsklagen entstehen können.
Gibt es solche Investoren in Berlin noch?
Das hoffen wir.
Die Mieter konnten den Eigentümer, eine Erbengemeinschaft aus Westdeutschland, immerhin davon überzeugen, ihnen ein bisschen Zeit zu geben, um selbst nach einem Käufer zu suchen. Leicht dürfte das nicht werden, denn der Kaufpreis für die 21 Wohnungen liegt bei knapp 7 Millionen Euro. Und viele Mieter haben noch günstige Verträge. Findet sich kein solventer Retter, dürften die Wohnungen einzeln verkauft werden. Und dann droht ihnen Kündigung wegen Eigenbedarfs.
Es laufen schon Besichtigungen der einzelnen Wohnungen. Und es gab auch schon Besichtigungen, auf denen von den Personen, die interessiert sind, gesagt wurde, oh, hier kann ich mir aber sehr schön vorstellen, einzuziehen in diese Wohnung. Unsere große Sorge ist wirklich, dass wir unsere Wohnung verlassen müssen. Und ich wäre jemand, die wahrscheinlich in 3 Monaten dann gehen würde, weil ich erst 2016 eingezogen bin.
Nein, ich habe geschrieben und warte eigentlich auf Antwort. Aber das wird wahrscheinlich so wie immer erst 14 Tage später sein, wenn wir dann schon verkauft sind. Also
Silvia Dornbusch geht mit ihren Mitbewohnern nochmal alle Optionen durch. Sich vielleicht doch nochmal an den Bezirk wenden oder Investoren direkt anschreiben? Für die 57-jährige Rollstuhlfahrerin wäre ein Umzug besonders hart. Ihr Lebensgefährte hat hier im Haus sein Büro, kann ihr immer mal behilflich sein. Müsste sie hier raus, würde sie nicht nur ihr Zuhause verlieren.
Also das würde für mich bedeuten, an Unabhängigkeit zu verlieren. Das würde nicht mehr funktionieren.
Noch hat sich kein Investor mit Herz gemeldet, erzählt Dornbusch. Jedenfalls keiner, der den vollen Kaufpreis zahlen will. Knapp 4 Wochen haben sie noch Zeit für ihre Suche.
Und deshalb sind wir weiter noch fleißig am Trommeln, dass wir dann doch einen finden, der ja, uns so, wie wir sind, als gute Hausgemeinschaft übernehmen wollen.
Aus Berlin eine Reportage von Manfred Götzke.
Versprochen, gebrochen? Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
Der heutige Montag ist für uns der Auftakt einer neuen Reihe. In den kommenden Wochen möchten wir anhand einiger Beispiele aus den Bundesländern den weiteren Weg von Wahlversprechen genauer unter die Lupe nehmen. Also gezielt jetzt in einer Phase, die zwischen den vielen Wahlen in diesem Jahr liegt. Und den Auftakt macht bei uns eine Ankündigung, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor der Landtagswahl im Oktober gemacht hat. Nämlich, dass der Freistaat in ein Weltraumprogramm investieren wolle. Nicht nur in Bayern haben das viele lange Zeit nicht wirklich ernst genommen. Vor wenigen Tagen hatte Söder dann aber die Gelegenheit, Farbe zu bekennen. Michael Watzke hat das für uns beobachtet.
Das ist keine Spinnerei, wenn wir über Raumfahrttechnologien sprechen,
sagt Professor Wolfgang Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München.
Und wir müssen zeigen, dass wir das Zeug haben, die Nummer eins in der Welt zu werden.
Bescheidenheit ist kein typischer Wesenszug des TUM-Präsidenten. Das hat er mit jenem Mann gemeinsam, der an diesem Sommermorgen im vollbesetzten Audimax in der ersten Reihe sitzt.
Und dann darf ich Herrn Ministerpräsidenten Dr. Söder auf die Bühne bitten. Sie dürfen auch über Geld reden. Wir haben da nichts dagegen.
1000 Studenten, Professoren und Wissenschaftler warten gespannt, ob Söder sein Wahlversprechen hält. 700 Millionen Euro Investitionen in Bayerns Luft- und Raumfahrtforschung. Das hatte der CSU-Chef den bayerischen Wählern vor der Landtagswahl 2018 angekündigt.
Heute startet Bayern sein Programm Bavaria One. Das ist der Blick ins Weltall, aber nicht irgendwo um nach Aliens zu suchen, sondern um die Erde besser zu verstehen. Wir haben ein Programm auf den Weg gebracht mit der Gründung der größten Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa, mit der Entwicklung des bayerischen Satelliten.
Für dieses Versprechen hatten Söders Gegner den Forschen Franken im Wahlkampf verspottet. Größenwahn ätzte beispielsweise Kevin Kühnert, SPD. Und weil auch noch ein Bavaria One-Logo der Jungen Union mit Söders Konterfei im Netz auftauchte, lachte halb Deutschland über Söderchens Mondfahrt.
Bavaria One, da geht's um ein Raumfahrtprogramm. Ja? Das heißt, der Markus sagt, jedes Marsmännchen soll wissen, wer jetzt in Bayern das Sagen hat.
Der bayerische Kabarettist Django Asyl. Söder reagierte damals verärgert auf den Spott.
Nee, es zeigt doch, in welchem Zustand wir in Deutschland Politik diskutieren. Wir haben solche Herausforderungen vor uns. Unser Land braucht Entscheidungen für die Zukunft und braucht keine Kinderdebatten, die der eine andere führt.
10 Monate später, im Hörsaal der Technischen Universität München, schlägt die Stunde der Wahrheit. Söder tritt ans Rednerpult. Will er sein 700 Millionen Euro Versprechen einhalten, muss die bayerische Staatsregierung ihren Zuschuss zur Gründung der neuen Luft- und Raumfahrtfakultät verdoppeln. Der bekennende Star-Wars-Fan Söder fantasiert erst einmal wolkig über das Weltall.
Mich hat es immer fasziniert. Mich hat Science-Fiction immer fasziniert. Bis heute übrigens. Ich gebe zu, ich lasse kein Science-Fiction-Idee-Modell aus. Und wissen Sie, wenn Sie dann in Ihren Zeiten ein paar der Rätsel noch entschlüsseln, die mir so brennend auf der Seele liegen, nach dem Ursprung, dem Warum, dem Wohin, dann würde es dazu führen, dass jeder Cent, den wir hier angelegt haben, ein wirklich sogar human angelegter Cent ist.
Aber wie viel Cent will Söder investieren? Bis zum Schluss seiner Rede wartet der CSU-Chef. TUM-Präsident Herrmann wird schon nervös, aber dann liefert Söder.
Herr Professor Herrmann, ich bilanziere, die Fakultät wird unterstützt. Es wird am Ende in den nächsten 2 Jahren doppelt so viel Geld geben. Ja.
Damit bindet sich der bayerische Ministerpräsident an Bavaria One. Er steht zu seinem Weltraumwahlversprechen. Allerdings muss Söder dafür ein paar Tage später ein anderes Wahlversprechen einkassieren. Er kündigt an, Bayern werde das gesetzlich verankerte Ziel aufgeben, bis zum Jahr 2030 schuldenfrei zu werden.
Wir brauchen mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, auch mehr Investitionen in das Wachstum. Und deswegen muss man einfach nur sagen, wie viel wir leisten können an Schuldentilgung. Deswegen, man muss zugeben, Geld schießt Tore, aber Geld macht auch Forschung. Ich möchte nicht, dass aus Bayern die besten Forscher irgendwann abwandern. Ich möchte, dass noch mehr kommen. Das müssen wir jetzt in Balance bringen.
Die Kritik der bayerischen Opposition an dieser Entscheidung hält sich in Grenzen. Dafür erntet der bayerische Ministerpräsident erstmals deutliche Kritik aus dem eigenen Lager. An Söders Basis hört man Stimmen, der Chef gehe allzu leichtfertig mit Steuergeldern um. Die Junge Union wirft ihrem früheren Vorsitzenden gar vor, er versündige sich an der Generationengerechtigkeit. Dabei hatte ausgerechnet die Junge Union Söder noch 10 Monate zuvor mit jenem Logo gefeiert, das über Söders Konterfei den stolzen Schriftzug Bavaria One trug.
Ein Bericht aus München von Michael Watzke im Rahmen unserer Sommerreihe Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Wir werden diese Themen in den kommenden Wochen weiter verfolgen und Sie können sie auch nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de. Und das war's für Deutschland heute, für diesen Montag. Weiter geht es nach den Nachrichten mit der Kollegin Thekla Jahn und Campus und Karriere. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Sawicki.